Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wie alt wollen Sie eigentlich werden? Genügen 80 oder 90 Jahre, weil danach oftmals immer mehr gesundheitliche Probleme auftreten? Oder können Sie sich auch vorstellen, 110 oder gar 120 Jahre alt zu werden und vielleicht sogar noch älter? Weltweit sind Wissenschaftler derzeit dabei, die Alterungsprozesse des Menschen zu erforschen. Dabei stehen Fragen im Vordergrund wie: Warum altern wir überhaupt? Welche Veränderungen laufen dabei in unserem Körper ab? Welche Rolle spielen die Gene? Aber auch die Art und Weise, wie wir leben. Das Ziel dieser Suche nach Antworten ist klar. Es geht um eine mögliche Verlängerung unseres Lebens, um eine Verzögerung unserer Alterungsprozesse, bis hin zu der Frage, lässt sich das Altern eventuell auch zurückdrehen, indem man zumindest im biologischen Sinne wieder jünger wird. Schon heute steigt in vielen Regionen der Welt die Lebenserwartung der Menschen an, aber lässt sich diese gewachsene Lebensspanne noch erweitern, weil es gelingt, direkt in den Alterungsprozess einzugreifen. Darüber wollen wir reden heute in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich in Wiesbaden einmal umgehört und sie hat gefragt, was halten Sie eigentlich davon, länger zu leben, auch weil Wissenschaftler unser Altwerden und Älterwerden hinauszögern?
Für mich ist es irgendwie so ein bisschen eine ethische Frage. Sollte man bis zur Unendlichkeit gehen und wo ist da vor allem die Frage der Lebensqualität?
Ich bin 85 jetzt. Also so ein paar Jahre würde ich schon noch gern, gell?
Also vom Prinzip her ist es nicht schlecht, wenn man sich um seine Gesundheit kümmert und auch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, damit man also gesund bleibt. Wenn die Lebensqualität im Alter dann nicht mehr stimmt und man das immer weiter forciert, das halte ich dann für zu viel.
Nee, also ich habe so eine Großmutter gehabt, die 96 Jahre alt geworden ist, 10 Jahre dahin vegetiert, die Leute nicht mehr gekannt. Also das strebe ich nicht an.
Ich will nicht so alt werden. 84 und gesund bleiben, das reicht mir.
Ich finde es sehr gut. Ich finde, sollte versuchen, immer jung zu bleiben. Sei es von der Optik halt, da kann man ja einiges machen und natürlich, was dann auch die Technik dazu machen kann.
Mit Medikamenten nicht, weil das möglicherweise eine Lebenserfahrung wegnehmen würde, die zum Leben dazugehört. Ich glaube, es ist besser, das zu nehmen, was ist, oder damit zu leben, was man hat.
Ich finde es okay, wenn ich denke, mit 80 oder 90 ist es vorbei. So.
Ja, ich denke, es ist eine biologische Uhr, die abläuft bei uns und die fängt bei der Geburt an, endet mit dem Tod. Und ich denke, 80, 90 Jahre ist eine lange Lebenszeit. Mehr braucht man nicht.
Ja, 80, 90 Jahre, eine lange Lebenszeit. Braucht man mehr? Zumindest wird geforscht, ob mehr möglich ist. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Rufen Sie kostenfrei an. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne auch mit Telefonnummer. Dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen aus Stuttgart zugeschaltet ist Dr. Mone Spindler. Frau Spindler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Soziologin am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Und hier in Köln im Studio ist Dr. Sebastian Grönke. Er ist Molekularbiologe am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Herr Grönke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Grönke, was finden Sie denn als Forscher so spannend an der Biologie des Alterns?
Aus meiner Sicht das Spannende ist dass im Prinzip ja alle Prozesse im Körper betroffen sind. Das heißt, man hat ein sehr großes Spektrum, was man sich wirklich anguckt in der Altersforschung, weil im Prinzip alles nimmt mit dem Altern ab und deshalb kann man wirklich, ist es eine breit angelegte Forschung. Ja.
Nun könnte es ja auch möglich sein, dass Sie sagen, also ich habe da auch ein ganz persönliches Interesse, weil es geht auch für mich vielleicht ein bisschen darum, mein eigenes Altwerden auch hinauszuschieben. Also gibt es da auch so eine persönliche Seite, wo Sie sagen, also wenn dann da irgendwann mal was möglich wäre, wäre ich vielleicht auch bereit, da auch mich zu beteiligen?
Also ich habe selber einen kleinen Sohn und natürlich möchte ich den auch aufwachsen sehen und vielleicht auch mal Enkelkinder haben. Also ich glaube schon, dass das interessant ist für jeden, ein bisschen älter zu werden. Aber es ist nicht unbedingt das Hauptziel der Altersforschung, nur dass man jetzt wirklich länger lebt, sondern wie auch in den Trailern schon angesprochen wurde, es geht auch darum, die Gesundheit im Alter zu erhalten. Das ist, glaube ich, so das Hauptziel der Altersforschung, zu verstehen, wie das Altern selber die Gesundheit beeinflusst und ob man da eingreifen kann.
Das haben wir ja eben auch gehört, dahin vegetieren, das kann sich zum Beispiel auch eine junge Frau, die ihre Großmutter hat so leiden sehen, auch überhaupt gar nicht vorstellen. Das heißt, wenn wir gleich reden darüber, ob man Alterungsprozesse verzögert, müssen wir auch über das Thema Krankheit reden und die Frage, inwieweit auch im Alter dann auch mehr Gesundheit möglich ist, weil Sie zum Beispiel auch in dieser Richtung auch zu Erkenntnissen kommen. Frau Spindler, was fasziniert Sie persönlich an der Alternsforschung? Geht es auch um ein möglichst langes, vielleicht auch möglichst gutes Leben?
Mich fasziniert aus einer soziologischen und ethischen Perspektive, dass da ein naturwissenschaftlich-technischer Bereich ist, der in den Raum stellt, dass sich etwas sehr Grundlegendes an unserem Leben vielleicht ändern könnte. Und für uns ist interessant zu sehen, was das für den Einzelnen, was das für die Gesellschaft bedeuten könnte. Am anderen Ende ist sehr interessant, ich habe mich mit der Anti-Aging-Medizin in meiner Promotion befasst. Das ist nochmal ein bisschen anderes Feld als die biologische Altersforschung. Warum dieses Feld eigentlich so einen Boom erfährt, obwohl man bisher jetzt eigentlich noch gar nicht so viel Evidenz hat, was man wirklich ganz substanziell am Alter drehen könnte. Also woher kommt diese Dringlichkeit?
Woher kommt denn der Boom? Würden Sie sagen, das ist am Ende ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor, wenn man sieht, dass man ja weltweit auch im Bereich Forschung und vielleicht auch, wenn wir gleich auch noch drüber sprechen, auch in dem, was es an Angeboten heute schon gibt, dass man damit auch eine Menge Geld verdienen kann?
Absolut. Also es gibt viele Firmen, es gibt viele Ärzte, die die Möglichkeit, die die Grundlagenforschung der Biologie des Alterns in den Raum stellt, bisher vorschnell mit Kapital ausschlachtet, sage ich mal. Gleichzeitig hat das aber auch zu tun mit einer bestimmten Weise, wie wir in unserer Gesellschaft über das Altern denken. Das ist gerahmt bis heute durch einen mehr oder weniger katastrophischen Altersdiskurs, sage ich mal. Mittlerweile sind andere Themen wie Migration und auch Klimawandel ein bisschen in den Vordergrund getreten. Aber lange Zeit war es doch, ich spitze mal ein bisschen zu, wenn man die Zeitung aufschlug, dachte man doch, gut, wir werden alle altern. Alter ist gleich eine Lawine von Krankheiten, das wird unsere Gesellschaft zum Kollaps bringen. Also so eine Art, als wäre das die einzige Herausforderung, vor der die Gesellschaft steht. Und da ist aus ethischer und sozialwissenschaftlicher Sicht immer wieder wichtig zu sagen, es gibt viele Herausforderungen der Gesellschaft und das Altern ist viel mehr als seine biologischen Prozesse.
Mhm. Herr Grünke, ist da was dran, dass da auch eine Menge Geld mitverdient werden kann mit dem Bereich? Sie sind im Bereich, muss man dazu sagen, der Grundlagenforschung tätig. Also es geht jetzt nicht darum, dass Sie da irgendwelche Tests oder andere Dinge da auch oder Medikamentenmix da auch entwickeln. Aber ist das ein Bereich, wo man sagt, da wird man auf Dauer ordentlich Geld machen können?
Ich meine, wenn man sich die Kosmetikindustrie anguckt, wird ja schon viel Geld damit gemacht. Und es wird ja auch versprochen, dass man jünger aussieht, jünger bleibt. Ich meine, das ist jetzt ein Teil. Und das ist in dem Sinne, sind das natürlich, es gibt noch kein Mittel, was wirklich den Alterungsprozess auffällt. Auch in der Kosmetikindustrie nicht. Aber natürlich gibt es auch jetzt Firmen, die wirklich sagen, okay, es geht wirklich um die Lebenszeit. Und auch da gibt es noch keine wirklich erfolgreichen Therapien, die jetzt im Menschen funktionieren. Und natürlich wird da viel Geld mitgemacht. Also es gibt sogar in den USA gibt es jetzt schon Institute, die Studien, die noch nicht mal in Tiermodellen getestet worden sind, schon in der Praxis anbieten für mehrere tausend Dollar. Also das ist, ja.
Also der Druck, damit auf den Markt zu gehen, ist relativ groß. Sie haben eben als Biologe gesagt, im Alter nimmt alles ab. Ich hatte ganz kurz so den Impuls dagegen zu sagen, ja, aber Lebensweisheit, Lebenserfahrung, also es gibt ja auch Bereiche, die im Alter vielleicht auch zunehmen. Ist das, und ich denke, dafür haben wir auch mit Frau Spindler natürlich auch heute eine Soziologin, ist das etwas, was Sie auch im Blick haben, dass Altern und Alter mehr ist als vielleicht Krankheit oder die Abnahme bestimmter Fähigkeiten?
Ja, ich meine, wir arbeiten ja in erster Linie mit Tiermodellen, weil natürlich das Altern im Menschen sehr langfristig ist und deshalb nur korrelativ untersucht werden kann. Das heißt, man kann nicht wirklich kausale Zusammenhänge leicht darstellen. Aber es ist schon, wie war die Frage nochmal? Also, dass Sie.
Na gut, es geht eben darum, dass nicht nur etwas abnimmt im Alter, sondern ja, dass wir vielleicht auf der anderen Seite auch etwas dazu gewinnen. Ich kann die Frage.
Also in den Tieren ist es so, dass natürlich kann man solche Prozesse wie Erkenntnis zugewandt oder auch Wissen, das sich mit dem Alter anreicht, natürlich sehr schwer untersuchen. Und deswegen gucken wir eigentlich eher die Prozesse, die wirklich abnehmen. Und auch selbst im Menschen weiß man, dass es halt, also man weiß, dass halt das Wissen zum Beispiel bis zum Alter, bis 50, vielleicht 60 Jahren wirklich zunimmt, aber dann verliert man halt auch wieder.
Dann verändert sich das auch nochmal.
Genau, ja.
Frau Schmidtler, wie schauen Sie denn auf die Biogerontologen? Ist das auch für Sie, auch für die Soziologen, auch durchaus eine Herausforderung, sich damit auch auseinanderzusetzen? Schauen Sie eher ein Stück skeptisch auch in die Richtung, wenn darüber nachgedacht wird, ach, lass uns doch mal über 120 oder 130 und nicht über 80 oder 90 Jahre Menschheitsalter sprechen?
Ja, also zunächst, wir hatten ein Projekt in Tübingen, wo wir sehr viele Diskussionen, ein Diskursprojekt mit älteren Menschen, mit jungen Menschen, Menschen über die biologische Altersforschung geführt haben. Und meine Erfahrung ist, dass dieses sehr interessante Forschungsfeld, dass es ein bisschen, man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, das genau zu verstehen, was für eine Perspektive da auf das Altern geworfen wird, weil das Altern natürlich mehr ist als seine biologischen Prozesse. Mir schienen so, ich sag mal, im Public Understanding dieser Wissenschaft vor allem zwei Dinge wichtig. Dass man versteht, Herr Grünke, Sie können das sicher viel besser erklären als ich, die biologischen Alterungsprozesse, die ablaufen, das ist ein faszinierendes, sehr, sehr komplexes Geschehen. Und was die Biologie macht, ist, sich einzelne Teilaspekte davon anzuschauen und die zu untersuchen. Das schmälert das gar nicht, aber man muss im Blick haben, dass das biologische Altern sehr komplex ist und noch nicht ansatzweise entschlüsselt. Und untersucht wird das, Herr Grünke hat das gerade gesagt, bisher vor allem in Modellorganismen, seien es Hefen oder Fadenwürmer oder auch Mäuse. Und da ist es für Laien wichtig zu wissen, dass die Dinge, die dort beobachtet werden, natürlich unheimlich faszinierende Wissenschaft sind, dass es aber immer noch ein weiter Schritt ist, was den Menschen betrifft. Herr Grünke hat das eben gesagt, diese ganzen Kausalitäten bei Menschen sind durch diese langen Zeiträume noch viel schwieriger zu beobachten. Und auch der Schritt vom Labor in die Praxis ist sehr weit. Das heißt, auf absehbare Zeit denke ich nicht, dass das auf den Menschen anwendbar ist.
Das werden wir,
muss man wissen.
Genau, das werden wir auch versuchen, in dieser Sendung natürlich auch noch herauszufinden. Herr Grünke, vielleicht können Sie uns mal erzählen, wir haben schon gehört von Frau Spindler, es ist sehr komplex, insofern müssen wir es sicherlich auf das Wesentliche, auch für uns Laien Wesentliche beschränken. Aber wenn wir über Alterungsprozesse reden, von mir aus vergleichen wir mal einen 40 mit einem 80-Jährigen, was weiß man darüber heute? Wie umfassend weiß man schon, warum Menschen altern, in welcher Form sie biologisch altern?
Ja, ich meine, vielleicht nochmal um auf das zurückzukommen, was Frau Spindler gesagt hat, ist korrekt, viele Altersforscher oder viele Leute, die in der Altersforschung arbeiten, arbeiten wirklich nur an Teilgebieten. Das heißt, es ist sehr schwer, wirklich dann eine Übersicht zu bekommen, weil wie gesagt, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal die Zelle anguckt, im Prinzip nehmen fast alle Funktionen der Zelle mit dem Alter ab. Und man geht davon aus, dass Altern in erster Linie verursacht wird durch eine Anhäufung von Schäden in der Zelle auf verschiedenen Ebenen. Sowohl was zum Beispiel das Erbgut betrifft, also unsere DNA wird geschädigt einfach durch chemische Prozesse, die in der Zelle ständig ablaufen. Also man geht davon aus, dass selbst so wie wir hier sitzen, bei uns jeden Tag Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Mutationen entstehen, die dann auch wieder repariert werden können. Aber das reichert sich halt mit dem Alter an. Das betrifft dann aber auch Bestandteile der Zelle, zum Beispiel die sogenannten Mitochondrien. Also das sind so die Zellbestandteile, die für die Energieversorgung der Zellen sehr wichtig sind, aber auch andere Funktionen haben. Man weiß, dass die Funktion mit dem Alter abnimmt. Man weiß, dass sich bestimmte Proteine mit dem Alter anreichern. Proteine sind Eiweiße, die zum Beispiel in der Zelle dann verklumpen können und auch zu zum Beispiel Demenzerkrankungen führen können. Also das sind alles Prozesse, die mit dem Alter ablaufen. Warum die wirklich mit dem Alter entstehen? Also man geht davon aus, dass zum Beispiel diese Reparaturmechanismen, die ich auch schon angesprochen habe, dass die mit dem Alter abnehmen und deshalb, dass sich dann die Schäden dann auch immer mehr anreichern können und dass das dann auch wieder quasi zurückwirkt auf die Reparaturmechanismen, weil die selber von den Schäden betroffen werden und dann nicht mehr so gut funktionieren. Also, aber es ist insgesamt sehr komplex, läuft auf vielen verschiedenen Ebenen ab und deswegen ist es auch relativ schwer, da einzugreifen.
Vielleicht kann ich kurz ergänzen.
Frau Spindler.
Für Laien ist es, finde ich, interessant zu wissen. Also wenn man sich vorstellt, Herr Grünke, wahrscheinlich Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Laboren. Das ist für einen Laien, der reinkommt, eine relativ abstrakte Forschung, wie viele andere Forschungsgebiete auch, das ist gar kein Kritikpunkt, wo man jetzt zum Beispiel isoliert sich eine Zelle anschaut und dann selber gucken muss, okay, wo sehe ich da eigentlich Altern? Und das sind ganz interessante, abstrakte Prozesse auch. Also man muss sich nicht vorstellen, dass dort, dass das eine Forschung ist, die an... ist eine relativ abstrakte Forschung im Labor, sage ich mal.
Aber es gibt, vielleicht kann man das doch ergänzen, es gibt durchaus auch schon Bestrebungen, die Altersforschung auch aus dem Labor rauszubringen. Zum Beispiel gibt es in den USA jetzt eine große Studie, wo an Haushunden auch geforscht wird. Die Hunde leben zu Hause bei den bei den Menschen. Und die Idee dabei ist, dass die Hunde in einem relativ ähnlichen Umfeld leben, wie auch der Mensch selber. Und dass man dann den Hunden in dem Fall ein bestimmtes Medikament gibt, um dann zu gucken. Man weiß, dieses Medikament kann im Labor die Lebenszeit von Mäusen verlängern. Und die Idee ist jetzt zu gucken, funktioniert das auch, wenn man das in einem normalen Umfeld nicht unter Laborbedingungen macht.
Herr Grönke, geschrieben hat uns Monika Goretzky und sie sagt, je älter ich werde, desto länger möchte ich auch leben, auch wenn es dann öfter mal irgendwo zwickt an dieser oder jener Stelle. Deswegen die Frage, wir haben eben gehört, da wird ganz, ganz viel auf der Ebene auch von Kleinsttieren auch geforscht. Labor ist eben angesprochen worden. Was weiß man denn heute über die Möglichkeiten und wie weit ist man da, tatsächlich auch in diese Alterungsprozesse einzugreifen, zumindest auf biologische Art und Weise?
Also da muss man auch wieder differenzieren. Wenn wir jetzt von Labororganismen sprechen, also wie Würmern, Fliegen oder Mäusen, dann kann man da schon sehr viel machen. Dann ist es überhaupt kein Problem auf verschiedensartige Weise. Man kann bestimmte Gene verändern. Das kann man natürlich in Tieren deutlich leichter machen als im Menschen. Aber man kann auch über, wie gesagt, bestimmte Medikamente oder die Ernährung ohne Probleme die Lebenszeit von Labororganismen 30, 40, sogar 50%, je nach Organismus, verlängern. Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn man das dann in die Praxis auf den Menschen übertragen will, ist man da natürlich noch weit von entfernt.
Also das heißt, bei Mäusen ist es schon möglich, aber die Idee, die Vorstellung, die Vision ist ja wahrscheinlich von Ihrer Seite aus, dass man sagt, okay, wir werden irgendwann mal auch genetisch in der Lage sein, vielleicht auch bei Menschen so einzugreifen, dass wir da, Sie haben eben gesagt, 30, 40, 50% mehr Lebenszeit.
Also ich glaube, der Ansatz bei Menschen wäre dann nicht genetisch, also das sind natürlich dann, da kann man dann als, da müsste man nochmal die Ethiker fragen, aber das sind natürlich Sachen, die auch nicht angestrebt werden, sondern da geht es dann eher um zu gucken, mit der Genetik kann man wirklich ganz klar den kausalen Zusammenhang zeigen, okay, das Gen spielt in dem Prozess eine Rolle und die Idee ist dann aber, bestimmte Medikamente zu entwickeln, die auf den gleichen Prozess einwirken.
Und Sie haben ja eben über Schäden auch gesprochen, die es dann auch in den Zellen gibt, dass auch die Reparaturtätigkeit im Körper dann auch entsprechend nachlässt. Das heißt also, da könnten möglicherweise auch Medikamente ansetzen?
Genau. Mhm. Häufig die Medikamente, die man im Moment noch oder die man im Moment verwendet, die setzen auf einer höheren Ebene an. Also die beeinflussen gleich mehrere Prozesse gleichzeitig. Das ist dann nicht nur die Anreicherung von Mutationen im Erbgut, sondern es setzt auf einer, man kann sich das vorstellen, in der Zelle gibt es auch verschiedene Hierarchieebenen. Also es gibt auch dann Eiweißstoffe, die verschiedene Prozesse regulieren und normalerweise muss man relativ hoch oben in der Hierarchie ansetzen, wenn man das Altern beeinflussen will.
Nun haben wir gehört, ich greife es nochmal auf aus der Umfrage, okay, Altern ist oft mit Krankheit verbunden. Das heißt, gibt es auch Bestrebungen, nicht nur zu sagen, okay, wir wollen diesen Alterungsprozess nochmal vielleicht auch verzögern, sondern wir wollen auch in der Lage sein, dass die dazugehörenden Krankheiten erst gar nicht auftreten?
Das ist eigentlich das Hauptziel der Alterungsforschung. Also unser Ziel ist jetzt nicht, den Menschen unsterblich zu machen, sondern dass im Prinzip, dass man diese Phase am Ende des Lebens, wo man wirklich von vielen altersbedingten Erkrankungen geplagt wird, dass man die halt so kurz wie möglich hält und versucht halt, viele altersbedingte Erkrankungen nicht auftreten zu lassen. Und wenn man sich mal die Erkrankungen anguckt, sind das halt viele wie Demenzerkrankungen, treten halt besonders häufig im Alter auf. Und für die gibt es heute noch gar keine Behandlungsmöglichkeiten. Und da versucht man halt über die Alternsforschung neue Ansätze zu bekommen.
Wenn ich kurz ergänzen darf.
Frau Spindler, genau. Wir haben noch eine knappe Minute.
Mir scheint die Pointe ein bisschen, aber Herr Grönke, sagen Sie, wie Sie das einschätzen, dass es im Grunde ein neues Interventionsprinzip in Aussicht gestellt wird. Also nicht nur, dass man sagt, okay, wir möchten gerne eine Medizin gegen zum Beispiel Krebs entwickeln, sondern die Idee wäre eine prädiktive Medizin. Also, dass man Sie hatten, glaube ich, eben auch schon gesagt, dass man verhindert, dass es überhaupt erst auftritt, ne? Verstehe ich das richtig?
Nee, genau, so ist der Ansatz. Ja. Und man beeinflusst nicht nur eine Krankheit, sondern man kann gleich mehrere Krankheiten auf einmal verhindern quasi. Das wäre die Idee.
Nach den Nachrichten werden wir weiterhin länger jung bleiben, lassen sich Alterungsprozesse beeinflussen. Darüber reden wir bis 12 in der Lebenszeit. Aber Frau Spindler, wir werden dann natürlich auch über unser Alters- und Alternsbild auch nochmal sprechen. Ist Alter eher Krankheit, eher Störfall, eher Verschleißerscheinung, an wo man eingreifen muss? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Länger jung bleiben, lassen sich Alterungsprozesse beeinflussen? Unser Thema heute. Und wir gehen natürlich der Frage nach, ist das wirklich ein erstrebenswertes Ziel? Einer unserer Hörer hat uns darauf geantwortet und er hat angerufen und hat gesagt, ich habe mit 80 mein Leben gelebt. Die Beeinträchtigungen nehmen zu und es ist falsch aus meiner Sicht, in ein längeres Leben zu investieren. Diese Investition, die sollte man doch eher in Richtung hungernder Menschen oder auch bedürftiger Menschen geben. Das sei auf jeden Fall aus seiner Sicht realistischer. Was ist Ihre Meinung? Finden Sie es gut, dass zum Beispiel Biologen und Alternsforscher an dieser Schraube des Älterwerdens drehen wollen? Oder würden Sie sagen, das ist einfach der Kreislauf des Lebens und jeder hat da seine Lebensspanne und das sollte auch so okay sein. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich nenne gern nochmal unsere beiden Gäste, die heute mit in dieser Runde auch sind. Dr. Mone Spindler, sie ist Soziologin am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Und Dr. Sebastian Gröntke, Molekularbiologe am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Und am Telefon ist Heinrich Schambowski. Herr Schambowski, guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Hallo, grüße Sie. Ich lese 69 Jahre alt. Was halten Sie denn von der Idee, das Alt und Älterwerden dann doch ein bisschen nach hinten zu schrauben und zu drehen?
Ja, wie ich das schon gesagt habe, alt werden will jeder, aber alt sein will niemand. Und es kommen ja auch immer Krankheiten mit zunehmendem Alter hinzu. Es soll ja auch eine gewisse Qualität sein, wenn man alt wird. Wenn man nur im Bett liegen muss und muss sich quälen und hat noch Schmerzen, dann ist das kein angenehmes Altern mehr. Und manchmal wird das ja auch durch neue Medizin noch verlängert. Verstehen Sie?
Das sehen Sie, Herr Schambowski, durchaus skeptisch.
Ich war 15 Monate in einem Altenheim und da habe ich viel gesehen. Da haben Leute gekämpft mit dem Leben 4 Tage. Die konnten nicht leben und nicht sterben. Das ist sehr, sehr schlimm. Mhm.
Die Erfahrungen, Herr Schambowski, haben wir ja auch in unserer Umfrage auch drin, wo durchaus sehr skeptisch auch auf dieses Thema, wollen wir tatsächlich alt und älter werden und was ist, wenn da möglicherweise biologisch auch drauf eingegriffen wird. Frau Spindler, Sie haben das eben auch schon mal auch durchaus skeptisch auch ein bisschen in den Blick genommen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, der Herr Schambowski hat es ja auch gemacht, dass alt werden will jeder alt sein, keiner, dass wir natürlich auch ein ganz bestimmtes Altersbild auch haben.
Mhm. Absolut. Zunächst vielleicht nochmal das Ziel der von das proklamierte Ziel von der biologischen Altersforschung und auch der Anti-Aging ist natürlich, dass man nicht einfach nur das Leben verlängert, sondern dass eben die gesunde Lebenserwartung verlängert wird. Und auch dieses Ziel muss man aber kritisch hinterfragen. Es ist nämlich so, dass, also zum einen ist es so, dass wir dieses Ziel ja zum Teil schon erreicht haben. Diese gesunde Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen bei uns in Deutschland. Gleichzeitig ist es so, dass nicht alle davon profitiert haben. Es gibt sehr große Unterschiede in der gesunden Lebenserwartung, was den sozialen Status von Menschen betrifft. Das ist häufig vielen Leuten gar nicht so klar. Also wenn man zum Beispiel die untersten Einkommensgruppen und die obersten Einkommensgruppen vergleicht, bleibt da eine Lücke von, also ein Unterschied von 10 Jahren gesunder Lebenserwartung. Das heißt, wenn man jetzt eine Medizin forciert, die vermutlich auch noch was kostet und eher die Leute anspricht, die ohnehin schon lang gesund leben, ist das ein Ziel, was ich sagen würde, dass es nicht vertretbar ist. Mhm. Also genau, darüber müssen wir die Diskussion führen. Also wie wichtig ist uns, was ist Lebensqualität im Alter und wie wichtig ist uns das insgesamt zu anderen Zielen, die man gesellschaftlich haben kann.
Herr Grünke, möchten Sie gerne noch was ergänzen?
Also ich stimme dem vollkommen überein, aber ich denke, man muss diese Diskussion auch wirklich führen, weil diese Eingriffe werden kommen und dann muss man sich halt fragen, soll das wirklich nur in einem kleinen Kreis zugänglich gemacht werden oder ist es was man wirklich präventiv auch der Masse zugänglich machen kann?
Mhm. Wobei, also insgesamt ist es, die Eingriffe werden kommen. Ich finde, um wirklich eine Diskussion darüber richtig zu ermöglichen, müssen wir von diesem deterministischen Denken wegkommen, das auch aktuellen Forschungsansätzen im Grunde nicht mehr so richtig entspricht. Also es geht darum, auch irgendwie zu gucken, okay, wenn wir etwas können, also wollen wir eigentlich alles, was wir vielleicht können? Also es geht darum, eben die Forschung zu begleiten mit
aber
diesen Diskussionen.
Frau Spindler, ist das nicht vielleicht sehr hoffnungsvoll und auch sehr rühmlich, das so zu formulieren? Aber auf der anderen Seite, wir haben gehört, Herr Gröntke, Blick USA, ohne dass irgendwelche Tierversuche auch da durchgeführt wurden, sind dann bestimmte Unternehmen dann direkt auch auf den Markt gegangen mit bestimmten Produkten, dass das letztlich, wenn die Erkenntnisse da sind und auch die Produkte da sind, die solche Alterungsprozesse auch nochmal beeinflussen, dass man das gar nicht mehr ethisch oder in irgendeiner Form diskutieren kann, sondern dass diese Produkte einfach auf den Markt kommen?
Natürlich wird es diese, also es ist nicht so, dass durch die Vernunft diese Forschung gestoppt werden wird. Es ist wichtig jetzt gerade auch in unserem Kontext, also so wie im europäischen Rahmen zum Beispiel Innovationsforschung verstanden wird, müssen solche Fragen eben begleitend beantwortet werden. Und da reicht nicht ein Verweis darauf, die anderen werden das eh machen. Darum können wir das machen. Das wollte ich sagen. Das ersetzt diese Debatten nicht.
Was man in dem Kontext vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, dass natürlich zurzeit auch altersbedingte Erkrankungen gibt, für die es noch gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man gerade für sowas wie Demenzerkrankungen, Alzheimer, Parkinson, dass man neue Ansatzmöglichkeiten eröffnet. Und aus dem Grund denke ich, ist es halt schon, dass es ethisch gerechtfertigt ist, diese Forschung auch durchzuführen, weil man im Moment und da wird es wahrscheinlich auch viele Leute geben, die von Demenzerkrankungen selber betroffen sind oder die Angehörigen. Dem kann man im Moment denen keine Behandlung anbieten. Also man kann natürlich eine Begleitung anbieten, aber es gibt keine wirklich Medikamente, die wirklich kausal da eingreifen.
Ich denke, dass diese Forschung wirklich auch wichtig ist. In der öffentlichen Wahrnehmung wird allerdings diese Forschung fast so ein bisschen zu einem Public Health Ansatz. Also so diese Idee, also Forschen an neuen Medikamenten vielleicht gegen altersassoziierten Erkrankungen ist sicher eine sinnvolle Sache. Aber zu sagen, dass das im Grunde ein neuer Public Health Ansatz ist und dann vielleicht irgendwie alle eine Pille gegen das Alter nehmen, das ist zu verkürzt. Und weil eben auch Public Health immer an allen Dimensionen des Alterns ansetzen muss. Und dann wären wir auch wieder bei den sozialen Aspekten und sozialen Ungleichheiten.
Für die Sie ja auch ein Stück stehen. Herr Schambowski, erstmal herzlichen Dank Richtung Kaiserslautern. Und wir kommen zu unserem nächsten Hörer, der aus Radebeul anruft, Klaus Dessler. Herr Dessler, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Können Sie mich hören?
Sie müssen, glaube ich, das Radio leise stellen, sonst haben wir hier eine Rückkopplung.
Jawohl. Gut.
Wunderbar. Also, was wollen Sie beitragen zu unserem Thema
ich
heute?
Ich möchte hier vielleicht einen kleinen anderen Aspekt reinbringen und möchte mich damit auch eigentlich mit einer Bitte an alle meine Altersgenossen, übrigens generisches Maskulinum, wenden, also Herren und Damen, ich bin 75 Jahre alt, wenn das Rentenalter kommt, dann steigt man sozusagen aus. Ich habe nun, wo man sagt, mein ganzes Leben in relativ hochqualifizierten Berufen gearbeitet, habe dort natürlich im Wesentlichen für die Aktionäre gearbeitet. Das war bei der Siemens AG. Und als ich draußen war, hatte ich eine Menge Ideen und was weiß ich alles, was ich verwirklichen wollte. Und da habe ich mir gesagt, jetzt fängst du eigentlich erstmal richtig an und machst jetzt mal etwas, was du selber richtig möchtest. Und das habe ich dann gemacht. Und natürlich kommen die Alterszipperlein und alles. Aber wenn man dann diese viele, viele Erfahrung hat, dann müsste man die unbedingt in die Tat umsetzen. Zumal wir in unserem Lebensalter natürlich zum Teil mitverantwortlich sind für verschiedene ungute Entwicklungen in der ganzen Gesellschaft und so weiter. Das heißt also auch ein bisschen was zurückgeben. Und das Schöne ist, wenn man jetzt also anfängt zu arbeiten, ich habe mich dann selbstständig gemacht in der Informatik, künstliche Intelligenz, dann kriegt man plötzlich also sozusagen den ganzen Schwung, den man vorher gehabt hat, den nimmt man mit. Ich hatte, als ich noch in der Firma war, einen älteren Mitarbeiter, als der rausgegangen ist, der hat er sich einen günstigen Bauernhof gekauft, ist aber sozusagen mit seiner ganzen hochqualifizierten Energie ins Leere gestoßen und nach einiger Zeit gestorben. Und ich kann sagen, dass man diese ganzen Alterstipperlein, wenn man dann richtig arbeitet und überall mit reingreift, man hat ja so viel Erfahrung, dass man die dann auch lernt zu bekämpfen.
Herr Dessler, das passt insofern sehr, sehr gut auch in unsere Sendung, Frau Spindler, weil wir ja vorher eher so unter diesem biologischen Blick im Alter nimmt alles ab, uns das Alter auch angeschaut haben. Sie stehen auch als Soziologin auch dafür zu sagen, sich diese positive Seiten des Älterwerdens, auch den Reichtum, den wir ja gerade auch von Herrn Dessler gehört haben, den Erfahrungsschatz, den auch nochmal ein bisschen genauer anzuschauen und mit hineinzunehmen in all das, was möglicherweise weniger wird. Spricht der Dessler Ihnen ein bisschen so aus der Seele, in Anführungszeichen?
Ja, ich glaube, dass Lebensqualität im Alter muss man sehr komplex betrachten. Und in den Diskussionen, in den biomedizinischen Diskussionen über das Altern ist es auch verständlicherweise aus diesen disziplinären Perspektiven häufig eben reduziert auf das Körperliche. Wir haben jetzt ein Beispiel gehört von wirksam sein in der Gesellschaft, Fürsorge geben, auch empfangen, wichtige Aspekte sein können für Lebensqualität im Altern. Und wenn es darum geht, irgendwie Herausforderungen des Alterns anzugehen, muss das eben gleichermaßen auch, da reicht dann eine Pille gegen Krebs nicht so gut die sein mag, ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, aber als insgesamter Ansatz, Lebensqualität im Alter zu verbessern, reicht das nicht aus.
Herr Dessler, herzlichen Dank erstmal für Ihren Anruf und wir gehen gleich weiter, denn am Telefon aus einer Tagung herausgekommen ist die Professorin Christina Norman. Frau Norman, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo. Leiterin der Abteilung Ernährung und Gerontologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Wir haben schon das Stichwort Ernährung ist schon ein paar Mal hier gefallen. Das konnten Sie nicht mitbekommen, Frau Norman. Wenn wir über Altwerden reden und vielleicht auch über Alterungsprozesse, die beeinflusst werden können, wie wichtig ist es, in dem Zusammenhang des Älterwerdens auch das Thema Ernährung in den Blick zu nehmen?
Also wir wissen ja viel über den Zusammenhang von Ernährung und Alter, hauptsächlich eben aus Beobachtungsstudien. Da wissen wir, dass eine längere gesunde Ernährung auch mit einer längeren Lebenszeit korreliert und vor allem mit einer längeren Gesundheit einhergeht. Und die Erklärung dafür ist ganz schlicht die Krankheitsvermeidung. Die meisten Ernährungsempfehlungen von Fachgesellschaften basieren ja darauf. Da muss man aber natürlich ganz kritisch festhalten, dass die Ernährung nur eine Komponente von mehreren Lifestyle-Faktoren ist, die dafür sorgt. Das heißt, da gibt es auch mehrere. Wie beispielsweise eben ausreichende Bewegung, moderater Alkoholkonsum, soziale Partizipation, Verzicht auf Nikotin.
Nun ist ja so mit dem Älterwerden, wir haben es eben schon darüber gesprochen, alles nimmt ab und das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auch auf die Muskeln, unter anderem die abgebaut werden. Die Fettmasse nimmt bei denen, die älter werden, zu. Der Stoffwechsel verändert sich auch nochmal. Wie kann man mit Ernährung auf diese Veränderungen reagieren? Gibt es tatsächlich Möglichkeiten, auch über Ernährung darüber Einfluss zu nehmen?
Also das ist eine Frage, die sich in zwei Teilen unterteilt, würde ich sagen. Zum einen kann die Ernährung Alterungsprozesse beeinflussen. Das wissen wir aus Tiermodellen, das wissen wir für gewisse Zeiträume auch für den Menschen. Der Mensch ist ja eine langlebige Spezies, das heißt, sie wird ja die Lebenszeit per se nicht selbst untersucht, sondern immer nur Indikatoren des Alterungsprozesses. Diese sind beeinflussbar durch kalorische Restriktion, durch intermittierendes Fasten. Aber ob sich das dann übersetzt in eine längere Lebenszeit, das können wir noch nicht beantworten. Die Übersetzung jetzt auch in eine alltagsgerechte Ernährung für den jüngeren Menschen, der damit da vielleicht auch länger gesund alt wird und das auch über verschiedene Lebensweisen, ist auch überhaupt nicht geklärt. Ob es überhaupt nötig ist oder ob es zum Beispiel einfach reicht, kürzere Phasen zu jetzt zum Beispiel kalorisch restriktiv sich zu ernähren oder zu fasten, das müssen wir noch gucken. Und der zweite Teil der Frage betrifft jetzt ältere Menschen. Das, was wir über Jüngere oder Menschen im mittleren Erwachsenenalter wissen, das ist nicht 1:1 für den älteren Menschen zu übertragen. Ah, okay. Das heißt, hier haben wir ja auch eine Art Switch und genau wie Sie angesprochen haben, verändert sich ja die Körperzusammensetzung im Alter, das ja auch nicht gesundheitsförderlich ist und eben, weil ich vorher das Stichwort Lebensqualität gehört habe, eben ganz stark die Lebensqualität und die soziale Partizipation auch angreift oder beeinträchtigt. Und da ist es natürlich schon notwendig, bei älteren Menschen zu gucken, dass diese ausreichend und adäquat für das Alter dann auch ernährt werden.
Nun wollen wir hier keine Ernährungstipps geben, aber an welchen Schrauben der Ernährung kann man denn ganz grundsätzlich gefragt aus Ihrer Sicht drehen, um vielleicht als jüngerer Mensch auch entsprechend gesund zu altern, aber vielleicht auch als älterer Mensch auch länger gesund alt zu bleiben?
Das sind eben zwei verschiedene Fragen. Bei jüngeren Menschen, bei denen jetzt sozusagen der Alterungsprozess noch bevorsteht, der sollte wahrscheinlich schon eher versuchen, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und Ernährungen zu vermeiden, die mit übermäßigem Kalorienkonsum in Zusammenhang stehen. Ältere Menschen hingegen sollten jetzt nicht unbedingt eben beispielsweise Diäten anfangen oder zum intermittierenden Fasten überzugehen, weil das eben auch gerade die Muskelmasse angreift. Durch die langen katabolen Phasen wird die Muskelmasse mehr dadurch abgebaut. Ältere Menschen sollten sich eher dafür fokussieren, proteinreicher zu essen, also jetzt auch ohne Ernährungstipps geben zu wollen, und vor allem den aktiven Lebensstil, die körperliche Bewegung aufrechtzuerhalten.
Nun ist ja so, Frau Norman, wenn man jetzt mal ein, zwei Generationen zurückgeht, die Menschen sind auch alt geworden. Ich habe über eine Französin gelesen, 122, nie Sport getrieben. Im jugendlichen Alter von 117 hat sie sich das Rauchen abgewöhnt. Wie sehr bauen wir da auch einen gesellschaftlichen Druck auf, zu sagen, ihr müsst auf Ernährung, ihr müsst auf Bewegung achten? Ist das am Ende tatsächlich gerechtfertigt oder ist es einfach so, dass manche Menschen tatsächlich älter werden und andere nicht?
So pauschal ist es schwierig zu beantworten. Es wird immer so sein, dass einige Menschen älter werden als andere. Und es gibt auch viele Faktoren, die wir eben nicht untersuchen. Und wie ich auch vorhin aus dem Gespräch der Kollegin gehört habe, auch zu Recht aus dem biomedizinischen Kontext ausklammern. Aber wenn wir auf alle Blue Zones gucken, also auf alle die Populationen, wo Menschen älter werden, dann ist Ernährung ein Teil davon, aber eben nur ein Teil davon. Und soziale Partizipation, Entschleunigung des Alltags, sich eben geistig zu betätigen, sich in Gesellschaften zu integrieren, ist ein genauso wesentlicher Teil. Nur biomedizinisch gucken wir natürlich auf Sachen, die wir nachweisen können. Wenn wir unseren Blick jetzt ausweiten, dann verstehen wir, dass es viele Faktoren da gibt, die sozusagen einen Einfluss haben. Aber um auf die Französin zurückzukommen, wissen wir natürlich nicht, wie alt sie geworden wäre, hätte sie früher mit dem Rauchen aufgehört.
Und Sport getrieben zum Beispiel. Ja, vielleicht würde sie heute noch, noch leben. Vielleicht, Frau Norman, ganz zum Schluss, wir haben ja hier auch mit Dr. Grönke, auch ein Molekularbiologen, es geht um die Biologie des Alterns, auch die Frage, lässt sich auf diese Art und Weise, lassen sich da auch entsprechende Alterungsprozesse auch beeinflussen. Wie bewerten Sie denn aus Ihrer Sicht diesen Eingriff, auch diesen biologischen Eingriff auch in die Alterungsprozesse?
Jetzt beispielsweise durch Ernährung oder Restriktion gewisser Substrate.
Ja, hier geht es ja unter anderem durchaus um Medikamenten, haben wir eben zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass darüber möglicherweise auch Einfluss auch genommen wird. Auch.
Auf Alterungsprozesse?
Ja.
Sie fragen, wie ich das bewerte oder was ich davon halte?
Genau. Das wäre jetzt meine Frage. Wie schätzen Sie das ein? Ist es richtig, auch erstens natürlich noch mehr zu verstehen, wie Alterung auch biologisch auch funktioniert, um dann möglicherweise auch, genetisch haben wir eben gesagt, ist erstmal ein bisschen vielleicht noch außen vor, aber dann möglicherweise in irgendeiner Art und Weise auch sehr direkt auch einzugreifen?
Ich höre aus Ihrer Frage eine ethische Frage heraus. Natürlich wollen wir so viel wie möglich über die Alterungsprozesse verstehen und auch zu gucken, wann wir hier eingreifen können, beziehungsweise was wir überhaupt modifizieren können. Wir stehen noch am Anfang, das heißt, wir wissen gar nicht, wie lange wir das machen müssen oder was passiert, wenn wir das länger für längere Zeit machen. Es ist natürlich für die Wissenschaft wahnsinnig bereichernd zu wissen, warum es überhaupt zu Alterungsprozessen kommt und wie ich diese beeinflussen kann. Die ethische Frage, das ist eine andere Frage, die ich nicht beantworten kann.
Okay. Frau Norman, herzlichen Dank, dass Sie aus Ihrer Tagung gekommen sind und uns zumindest aus ernährungswissenschaftlicher Sicht da auch einige Einblicke gegeben haben. Dankeschön dafür. Und wir gehen hier auch in der Runde weiter. Frau Spindler, aus Ihrer Sicht nochmal, wir haben eben schon drüber gesprochen, ich habe es auch schon mal angesprochen, auch bei Frau Norman, so dieser Druck zu sagen, okay, erfolgreich altern, ihr müsst an der Ernährung arbeiten, ihr müsst Sport betreiben, ihr müsst euch geistig fit halten. Das ist ein relativ großer Druck, der da auch in Richtung älterer Menschen auch tatsächlich auch geschieht, um vielleicht das Altern ein Stück auch anders auch nochmal dann auch zu erleben. Ist es richtig, diesen Druck aufzubauen?
Also zunächst herzlichen Dank an Frau Norman, die ja eine sehr differenzierte und kritische Einschätzung aus der Ernährungswissenschaft jetzt geliefert hat. Ich habe mich durch zahlreiche Anti-Aging-Ratgeber geackert in meiner Forschung und dort entsteht immer wieder der Eindruck, Genau, also gesund essen und Sport machen, dann bleibt man länger gesund. Da schwingt immer so ein bisschen, also einerseits wird die auch mit irgendwie so, wenn jemand dann Krebs kriegt, dann so ein bisschen so, naja, er war halt dick, ne? Wer hat dann auch, der hat das gemacht, ne? Also da werden Verantwortungen dann auch mit verbunden. Das heißt, das Ganze steht in einem Kontext, in einem größeren sozialpolitischen Kontext auch einer Individualisierung von gesundheitlichen Alterungsrisiken und eben auch wieder einer ganz starken Verkürzung von den Umweltfaktoren der Alterung. Also sicher Ernährung und körperliche Aktivität sind sicherlich wichtig. Es schwingt aber so ein bisschen auch durch, dass jeder das, dass wir das quasi selber bestimmen, das Alter, ne? Weil wir bestimmen ja, was wir essen, wie wir uns bewegen. Und da muss man sagen, dass eben wir das nicht zu einem gewissen Maße nicht selber bestimmen. Also es ist bekanntermaßen sind die für eine gesunde Lebensführung braucht es spezielle Bildungsressourcen und auch finanzielle Ressourcen. Viele Teile der Bevölkerung haben das nicht. Und zum Beispiel mit der Ernährung kann man gut sagen, okay, essen Sie viel Gemüse, aber solche Fragen wie Pestizide in Lebensmitteln, das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die damit ausgeklammert werden.
Und die man möglicherweise auch gar nicht als Individuum, als Einzelner auch beeinflussen kann. Ursula Lenz ist am Telefon aus Köln. Und Frau Lenz, ich lese zumindest auf meinem Display, dass Sie eine Frage haben an Dr. Grönke, unseren Molekularbiologen.
Ja, ich habe jetzt auch das Letzte gehört, wo von einer Individualisierung des Gesundheitsprozesses oder des Risikos oder der Art und Weise, älter zu werden, gesprochen wurde. Mein Slogan ist, dass ich sage, es liegt nicht alles in meiner Hand, aber das, was ich tun kann, das sollte ich auch tun. Ich habe 40 Jahre oder 42 Jahre mit älteren Menschen gearbeitet und habe dort in vielfältiger Art und Weise schon auch die Auswirkungen des individuellen Lebens, der individuellen Lebensgestaltung dieser Menschen auf ihr Älterwerden, auf den Prozess des Älterwerdens beobachten können und schon auch eindeutig Zusammenhänge in die Richtung, dass wenn Menschen sich gut ernähren, in dem Sinne, dass sie möglichst naturbelassen sich ernähren, möglichst wenig stark verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen, wenn sie sich bewegen, wenn sie für soziale Kontakte sorgen. Natürlich muss die Politik die Rahmenbedingungen stellen, aber wir einzelne Menschen müssen doch auch uns um unsere Gesundheit kümmern und auch vielleicht ein Stückchen mehr Verantwortung übernehmen.
Okay, ein klares Plädoyer dafür. Vielleicht noch, weil ich die Nachrichten im Blick habe, Frau Lenz, ganz kurz die Frage, die Sie auch an Herrn Dr. Grönke haben.
Ja, wie ist das? Viele Erkrankungen werden ja so als Alterserkrankungen bezeichnet. Und meine Einstellung ist, dass viele dieser Erkrankungen schon sich im Laufe von Jahrzehnten entwickelt haben. Eine Erkrankung bricht ja nicht von heute auf morgen aus. Der Körper ist ja sehr lange in der Lage, auch Fehlverhalten zu kompensieren. Wie ist das? Inwieweit ist das Alter die Ursache dieser Erkrankungen oder spielen da nicht auch die von mir genannten Faktoren eine Rolle?
Herr Grönke.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich werden beide Faktoren zutreffen. Also es wird sowohl so sein, dass diese Prozesse teilweise über Jahre oder Jahrzehnte ablaufen. Also man weiß zum Beispiel bei Parkinson, dass man die Effekte, die man sieht, also dieses Zittern, was die Leute haben, dass man das erst sieht, wenn schon 50, 60 oder 70% der entsprechenden Nervenzellen abgestorben sind. Und das ist natürlich was sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Man weiß aber auch, dass im Alter, wie gesagt, bestimmte Reparaturmechanismen abnehmen. Und das sind dann zwei Faktoren, die quasi zusammenspielen. Also es ist sowohl das Altern, aber es ist auch der längere Zeitraum, wie es dauert, diese Krankheit auszubilden.
Mhm. Frau Lenz, wir haben noch eine knappe Minute. Gibt es noch eine Ergänzung?
Reparaturfaktoren zum Beispiel ist doch auch erwiesen, dass die gerade durch Fasten wieder animiert werden könnten.
Das Thema Fasten hat ja eben auch die Professorin Frau Norman angesprochen. Was sagen Sie, Herr Grönke?
Ja, Fasten, da hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man fastet. Also wenn man jetzt einmal im Jahr, ich sag mal für eine Woche oder zwei Wochen fastet, wird das wahrscheinlich nicht so viel bringen. Also aber es gibt halt dieses Intervallfasten und zumindest im Tierversuch ist das korrekt. Da sieht man wirklich, dass Reparaturmechanismen wieder angestellt werden oder verstärkt angestellt werden, als wenn man nicht fasten würde. Ja.
Frau Lenz, erstmal herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Und Herr Grönke, dann müssen wir sicherlich auch mal darüber sprechen, was es derzeit schon auch weltweit an Angeboten auch gibt, Alterungsprozesse zu beeinflussen, damit auch das biologische Alter entsprechend zu verjüngen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir in der letzten halben Stunde vielleicht noch eine Chance, Sie zurückzurufen. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Länger jung bleiben, lassen sich Alterungsprozesse beeinflussen? Das ist unser Thema heute Morgen mit Dr. Sebastian Grönke. Er ist Molekularbiologe am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln, und mit Dr. Mone Spindler, Soziologin am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren wollen, uns Ihre Meinung, Erfahrung sagen wollen. 00800 4464 4464, und wir haben auch eine E-Mail-Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Grönke, eine Hörerin, Frau Obreiter, hat uns geschrieben, das ewige Leben war schon immer ein großer Traum der Menschen, und sie sagt, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass dieser Traum mit der Angst vor dem Tod und der damit einhergehenden Ungewissheit zusammenhängt. Der große Traum des Menschen vom ewigen Leben. Geht es am Ende darum, auch bei dem, was Sie erforschen, die Frage, ob tatsächlich Unsterblichkeit möglich ist bei uns Menschen?
Ich meine, das ist natürlich eine Fragestellung, die im Raum steht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass Unsterblichkeit im Menschen sehr unwahrscheinlich ist. Also das auch, was wir aus den, ich meine, was wir im Tiermodell machen können, das sind Behandlungen, die beim Menschen nicht anwendbar sind, und trotzdem können wir eine Maus oder eine Fliege oder selbst einen Wurm nicht unsterblich machen. Es gibt Tiere, die nahezu unsterblich sind. Das heißt, es ist potenziell möglich, aber es ist nicht möglich in der Komplexität in den Organismen, die wir uns angucken.
Mhm. Frau Spindler, hier ist ja auch die Rede bei Frau Obreiter davon, dass sie sagt, der Angst vor dem Tod. Das hängt natürlich sicherlich auch nochmal damit zusammen. Und sie beschreibt es ja auch, die Ungewissheit, was kommt danach? Stichwort Religion hat in letzter Zeit zumindest deutlich abgenommen. Nicht die Fragen, ob es möglicherweise danach noch etwas gibt. Glauben Sie, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass viele denken, okay, das war es jetzt hier mit diesem in Anführungszeichen irdischen Leben, und man deswegen durchaus vielleicht auch bereit ist, in eine Verlängerung Geld und vielleicht auch Möglichkeiten zu investieren?
Auf jeden Fall hängt das ganz eng mit unserem Verständnis von Sterben und Tod zusammen. Vielleicht zunächst das Argument, die Ewigkeit, dass Unsterblichkeit ist ein uralter Menschheitstraum. Das hört man immer wieder in den Diskussionen. Ich möchte da gerne ganz differenzierte historische Untersuchungen dazu sehen. Das ist sicher ein wiederkehrendes Motiv. Aber in diesen Kontexten wird dieses Argument, dass es ja schon immer ein Menschheitstraum sei, tatsächlich auch genutzt, um diese Praktiken zu legitimieren. Und wenn man Umfragen anschaut, zum Beispiel, ob Menschen sich solche Interventionen, von denen wir jetzt sprechen, wünschen, findet man sehr gemischte Einstellungen. Ich glaube, dass das Ganze und insgesamt in diesem Bereich fällt auf, eben, dass bei diesem ganzen Ziel, wir möchten die gesunde Lebenserwartung verlängern, eigentlich ein Konzept, was gutes Sterben sein könnte, fehlt. Also in der Anti-Aging-Medizin ist es ganz augenscheinlich, da findet man eigentlich überhaupt keine Beschreibung, das Sterben ist eh eigentlich fast nicht vorgesehen, sondern solche unrealistischen Vorstellungen wie, ja, mit 100 würden wir gerne gesund in die Kiste. So, und das ist aber einfach, da müssen wir einfach differenzierter werden und mit diesem Thema, das natürlich auch sehr tabuisiert wird, Sterben und Tod, uns anders auseinandersetzen.
Volkmar Stöckmann aus Bad Elster ist jetzt am Telefon. Grüße Sie, Herr Stöckmann.
Ja, hallo, ich grüße Sie zurück.
Hallo. Was ist Ihre Meinung zum Thema Alterungsprozesse beeinflussen, länger leben?
Ja, also der Grundsatz ist ja, wir sind alle Teil dieses Universums und das Leben ist ein ewiger Kreis. Und der natürlich dann zu Ende geht. Und Perspektive ist natürlich im Leben, dass man gesund stirbt. Und das schafft man eben nur, indem das ganze Teil des Lebens entsprechend das gemacht wird, was natürlich ist. Und da sieht man in vielen Bereichen, dass uns einiges entgegensteht. Und das ist natürlich in den beruflichen Belastungen. Also ich bin jetzt 65, ich bin im September gerade in die Rente gegangen. Und ein riesiger Druck da ist, dass eben das Nötige, was dazu gehören könnte, eben nicht gemacht wird. Und die Menschen auch gar nicht die Zeit haben, in allem Stress im Berufsleben sich darum zu kümmern. Und dann beginnt das, Und dann ist das ein riesiger großer Sprung und meistens dann auch zu spät. Und meine persönliche Erfahrung ist da in den letzten Jahren, ich war also vor 6 Jahren zu einer ersten Reha und dann 2 Jahre später nochmal und dieses Jahr auch zu einer orthopädischen Reha nochmal aus bestimmten Gründen. Und bereits vor 6 Jahren habe ich mich danach an den Kopf gegriffen und habe mir gesagt, was bist du schön blöd, warum habe ich das nicht schon mal eher gemacht? Weil das schafft man zu Hause nicht, das schafft man nebenbei nicht. Und man braucht dann die Anleitung der Fachleute und auch natürlich die ganzen Maßnahmen in der Gruppe. Mhm. Und das passiert natürlich am besten in einer Reha oder zu einer Gesundheitskur, am besten natürlich in den Kurorten. Und das war ja auch mit meinem Berufsleben. Und ich habe das selber ja gar nicht so richtig kapiert. Also ich habe ja auf diesem Gebiet gearbeitet. Im Rahmen von Heilmethoden und so weiter.
Aber das,
und habe selber nicht realisiert, dass ich frühzeitig anfangen muss, etwas in dieser Richtung zu machen.
Genau, und das, Herr Stöckmann, das sollten wir auch, werden wir jetzt auch mal hier in die Runde weitergeben, Frau Spindler, wenn wir über gesund altern, und ich glaube, das Ziel haben ja viele oder alle natürlich, dann ist das nichts, was man vielleicht mit 60 oder, Herr Stöckmann, mit 65 beginnt, sondern relativ früh auch mit beginnt. Also ab welchem Alter sollte man sich um das Alter kümmern, aus Ihrer Sicht?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir viele Diskussionsveranstaltungen zu dem Thema gemacht haben.
Ja.
Ich erinnere mich an eine Studierende, die Anfang 20 war und aufstand im Plenum und sagte, dass sie unheimlich Angst hat vor dem Altern. Darum ist sie jetzt ganz arg dahinterher, sich zu gucken, was sie eigentlich essen kann und so weiter. Das ist für mich ein Zeichen, dass sich eben diese Forderung, dass der Einzelne sich kümmern soll um seinen Verlauf des Alterungsprozesses, sich ausweitet auf jüngere Lebensphasen. Meines Erachtens, gerade auch was wir von Frau Norman gehört haben, was wir wissen überhaupt, was Ernährung bringt, in solchen jungen Jahren viel zu früh, im Alter von 20 stehen echt andere Lebensaufgaben an. Und ja, und was der Hörer eben, finde ich, nochmal eindeutig brachte, so ein Appell, essen Sie mal gesund und bewegen Sie sich, das ist natürlich ein billiges Appell, ne? Wenn man Leute wirklich die Lebensweise von Menschen verändern will, dann braucht das eine ganz aufwendige Begleitung. Und das leistet natürlich auch niemand von denen, die diese Appelle sprechen.
Herr Grünke, Stichwort Stress ist gerade angesprochen von Herrn Stöckmann. Ist das ein Begriff, ein Phänomen, mit dem Sie auch als Biologe arbeiten, der nachweisbar ist, vielleicht auch in Tierversuchen, dieser Stress auch negativ nachweisbar ist, wenn wir über Alterungsprozesse reden?
Mentaler Stress ist im Tierversuch natürlich relativ schwierig zu simulieren, dass man Tiere mentalen Stress aussetzt, gerade auch über längere Zeiträume. Das hat dann auch wieder ethische Probleme. Aber vielleicht kann ich noch mal kurz erwähnen, weil wenn man über Altern redet, dann denkt man ja immer an alte Leute. Aber wenn man das aus biologischer Sicht betrachtet, beginnt das Alter natürlich, sobald man ausgewachsen ist. Das heißt mit
20 etwa?
Mit Anfang 20. Mhm. Also man weiß, dass selbst mit 30 oder mit 40, wo viele Leute vielleicht sich noch nicht als wirklich alt betrachten würden, dass aber da schon eine eindeutige Funktionsabnahme im Vergleich zu 20-Jährigen dasteht. Und zumindest aus den Tiermodellen wissen wir halt schon, dass es im häufig so ist, je früher man mit einem bestimmten Eingriff eingreift, also dass man, was weiß ich, zum Beispiel ein Medikament gibt oder einen diätischen Eingriff, dann sieht man auch größere Effekte im Endeffekt. Also dass man sich etwas früher darum kümmert, dass man gesund bleiben möchte, ist, glaube ich, kein falscher Ansatz, wie man das dann macht, und dass man da, man muss da nicht in Panik verfallen. Also wenn man da jetzt 1-2 Jahre verliert, passiert da jetzt auch nichts. Aber es ist zumindest nicht schlecht, sich etwas frühzeitiger darum zu kümmern, als wenn man dann 65 ist und dann in Reha geht.
Herr Stöckmann, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Grünke, wir wollten, ich habe es versprochen, noch darüber reden, was es heute schon für Versuche, Möglichkeiten gibt, weltweit auch gibt, in Alterungsprozesse einzugreifen. Mir aufgefallen in letzter Zeit auch durch Beiträge, unter anderem in unserer Sendung Forschung aktuell. Da geht es um einen bestimmten Medikamentenmix, da geht es um das Thema Blut, auch von jüngeren Menschen. Wie weit ist man da jetzt schon unterwegs und macht Angebote denen, die auf diese Alterungsprozesse entsprechend Einfluss nehmen wollen?
Ja, also das sind Das sind vielfältig noch Ansätze aus der Grundlagenforschung. Also das ist jetzt nicht so, dass man da schon wirklich Hinweise im Menschen hat, dass das positive Effekte hat, sondern diese Bluttransfusion, das basiert in erster Linie auf wieder Tierversuchen in der Maus in erster Linie, wo man zeigen konnte, dass wenn man das Blut von einer jungen Maus in eine alte Maus transferiert, dass man da dann positive Effekte gerade auf die Gedächtnisleistung dieser Tiere sieht. Und es gibt jetzt die ersten Studien, wo das auch mit Alzheimer-Patienten versucht wird. Das ist natürlich auch wieder eine ethische Frage, weil man will natürlich nicht junge Menschen, ich sag mal, bluten lassen und dann das Blut zu transferieren, sondern da ist dann die Idee, dass man erstmal wirklich die Faktoren identifiziert, die im Blut eine Rolle spielen, die dann synthetisch herstellt, um diesen Effekt quasi zu simulieren.
Aber Herr Gründe, wenn ich mich recht entsinne, wird das durchaus auch von einem Startup-Unternehmen auch in den USA auch angeboten.
Genau,
für mehrere tausend Dollar kann man sich entsprechend...
Genau, teilweise auch dieser Medikamentenmix, den Sie erwähnt haben, der wird auch teilweise schon angeboten. Aber das sind natürlich aus meiner Sicht sind das Behandlungen, die man sehr kritisch sehen muss, weil es da einfach noch keine wissenschaftlichen Hinweise gibt, dass das wirklich im Menschen so funktioniert, wie es auch in den Tiermodellen funktioniert hat. Und das Problem natürlich dabei ist, dass für einen Start-up ist es relativ leicht, das anzubieten, weil die Effekte sieht man vielleicht erst in 10, 20 Jahren. Und da hat man das Geld schon verdient und man muss gar nicht die Wirksamkeit selber belegen. Und deswegen ist es auch relativ attraktiv, also weil wirklich was passiert im Menschen, ist jetzt noch gar nicht sichtbar. Ja.
Wenn über Medikamente gesprochen wird, dann ist man relativ schnell bei einem Medikament, Metformin heißt das, das man eher aus dem Bereich der Diabetes Typ 2 auch kennt. In welcher Weise gibt es Medikamente, wo man glaubt, zumindest durch die Einnahme könnte man entsprechende Alterungsprozesse beeinflussen?
Im Fall von Metformin ist es im Prinzip ein Medikament, was ausgesucht wurde, um so ein Proof of Principle, also um zu zeigen, dass man wirklich das Altern selbst behandeln kann und dann positive Effekte auch auf altersbedingte Erkrankungen erzielen kann. Und das Metformin wurde in erster Linie ausgesucht, also man weiß aus Tierversuchen, dass es die Lebenszeit verlängern kann, aber es ist zumindest auf Basis der Tierversuche wahrscheinlich nicht das potenteste Medikament, was man hätte auswählen können. Aber man weiß aus über 60 Jahren Einsatz in der Diabetesforschung, dass es ein sehr sicheres Medikament ist. Das heißt, man kann sich sehr sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen geben wird in den Patienten. Und es läuft in den USA jetzt eine groß angelegte Studie, um zu gucken, ob es auch wirklich den Alterungsprozess selber positiv beeinflussen kann. Allerdings,
aber das heißt, Entschuldigung, wenn ich da angreife, wenn man sagt, okay, das kennt man aus dem Diabetesbereich, dann wäre es ja eher so eine Art Nebenwirkung, dass man sagt, okay, wenn jemand, der unter Diabetes leidet, dieses Medikament nimmt, kann das bedeuten, dass er möglicherweise auch seine eigenen Alterungsprozesse beeinflusst.
Also für Diabetespatienten weiß man schon, dass es einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung hat, aber es geht ja um gesunde Menschen, die nicht, also das ist ja genau wie eine Krebstherapie, wenn man jemanden mit Krebs behandelt, dann wird er auch länger leben. Aber das heißt nicht, dass die Krebstherapie an sich auch gesunden Menschen helfen würde. Und das ist ja die Fragestellung, dass man wirklich Patienten ausgewählt hat, die nicht an Diabetes erkrankt sind und guckt, ob man da dann selbst in diesen Patienten positive Effekte erzielen kann.
Wie sehen Sie das denn mit der Möglichkeit, dass dann doch irgendwann die eine oder vielleicht zwei oder drei Pillen tatsächlich auf den Markt kommen, wo man sagt, okay, da ist auf jeden Fall erkennbar, dass das unsere Alterungsprozesse beeinflusst, dass wir dadurch älter werden. Ist das absehbar?
Ich meine, es sind im Menschen halt relativ lange Zeiträume, wo es wirklich gezeigt wird, dass es einen positiven Effekt auf die Lebenszeit hat. Es gibt sogenannte Biomarker, wo man zum Beispiel im Blut bestimmte Metabolite, also das sind Stoffwechselreaktionen, Endprodukte angucken kann, oder auch es gibt die sogenannte epigenetische Uhr. Das sind bestimmte Modifikationen auf Ebene der DNA, die man messen kann, und die geben ungefähr einen Einblick über das biologische Alter einer Person. Und was jetzt heutzutage dann gemacht wird, ist teilweise, dass man gar nicht abwartet, dass die Lebenserwartung wirklich verlängert wird, sondern man guckt halt, ob diese Biomarker positiv beeinflusst werden, und darauf basierend geht man dann davon aus, dass es eventuell auch einen positiven Effekt hat.
Also das wäre dann, wenn dann der Hinweis kommt, hier biologisches Alter, wir können eine Verjüngung nachweisen, das würde dann entsprechend in diese Richtung
gehen. Das basiert dann auf den Biomarkern und nicht wirklich auf einer Lebenszeitverlängerung.
Okay. Ja. Cornelia Damm aus Bremen ist am Telefon. Frau Damm, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, ich grüße Sie auch in die Runde. Mir kommt ein Aspekt im Moment in der Sendung nur ganz kurz gestreift vor. Ich fange mal für mich an, weil sich diese Frage immer wieder abbildet, dass alle älter werden wollen. Ich weiß gar nicht, wohin die älter werden wollen. Also für mich ist es klar, ich bin sterblich und ich darf auch sterben. Und was im Moment mir sehr zu kurz kommt, ist dieser philosophische Aspekt vom Altern. Sie hatten das eben kurz gestreift über Religion. Ich frage mich auch, weswegen haben Leute den Drang, immer älter werden zu wollen? Wovor laufen sie eigentlich weg? Und was ich schade finde, dass in der Sendung jetzt noch nicht so richtig auch vorgekommen ist, die Altersphasen, die man durchläuft. Ich bin jetzt 60, also ein bisschen Alterung habe ich noch vor mir, denke ich. Und wie man sich aufs Sterben vorbereitet, das ist etwas, das kommt in der gesamten gesellschaftlichen Diskussion für mich völlig zu kurz. Wenn Menschen sterben, das passiert in unserem Umfeld immer wieder, dann die Leute, die direkt betroffen sind, tauschen sich darüber aus. Aber es gibt nicht ein ausgetauschtes Wissen darüber, wie man damit umgeht, gesamtgesellschaftlich. Und das fällt mir schon sehr, sehr lange auf. Und ich finde das schade, weil das eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt von Leben ist, wie man mit dem Ende umgeht.
Ich gebe das, Frau Damm, bleiben Sie gerne noch am Telefon. Ich gebe das erstmal auch in Richtung Frau Spindler weiter. Frau Spindler, haben Sie eine Antwort darauf, warum wir Menschen immer älter werden wollen oder viele Menschen zumindest immer älter werden wollen?
Vielleicht umgekehrt angefangen. Die Hörerin hat eine Sache, hat gesagt, die philosophische Perspektive fehlt ja ein bisschen. Ich habe mich erinnert gefühlt an ein wichtiges philosophisch-theologisches Argument, das sich in der Debatte findet. Das bezieht sich darauf, wie würde sich jetzt eigentlich der Lebensverlauf verändern, wenn wir sehr viel älter würden, also sagen wir 120 oder so. Und da gibt es aus der Philosophie und Theologie Positionen, die sagen, dass wir im Grunde für unseren dass die Endlichkeit unseres Lebens, dass wir aus dieser Endlichkeit Sinn in jüngeren Lebensphasen beziehen. Und das ist deswegen die ganz radikalen Positionen sagen, dass man an dem in Anführungsstrichen natürlichen Alterungsprozess nichts verändern darf, weil eben sonst dieser Sinn verloren geht. Das ist ein ganz wichtiges Argument in der Debatte. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, man kann nicht, das ist gerade auch eine Sache, was mich an Anti-Aging interessiert, das stellt ja gerade so ein bisschen in Frage, was das Natürliche am Altern eigentlich ist. Ne? Man kann nicht ohne Probleme von einer Natur des Alterns ausgehen, die nicht veränderbar ist. Der Mensch hat schon immer seinen Körper und sein Leben und die Welt gestaltet. Und das war wahrscheinlich dieser Aspekt. Dennoch absolut, die Auseinandersetzung mit dem Sterben ist eine ganz große Leerstelle, der Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird in dieser ganzen Debatte.
Aber Frau Spindler, hat dieses immer älter werden wollen nicht doch einfach auch was damit zu tun, dass wir Menschen nicht nur Angst vor dem Sterben und vor dem Tod haben, sondern auch vor der Tatsache, dass keiner von uns natürlich weiß, was passiert danach und vielleicht das Leben hier die einzige Möglichkeit ist, selbst da zu sein und in irgendeiner Form auch lebendig zu bleiben, dass das so der Hauptgrund ist, dass man sagt, okay, komm, wenn ich da noch ein paar Jahre tatsächlich auch möglichst gesund auch leben kann und es dafür die eine oder andere Pille oder das eine oder andere Blutplasma gibt, dann bin ich gern bereit, diesen Weg zu gehen.
Ja, also es gibt auch Thesen, dass es im Grunde wie so eine Art säkulare Religion ist, sage ich mal. Mhm. Also säkularisierter Umgang, quasi religiöser Umgang mit dem Sterben. Da muss man sehr genau gucken, was für einen Religionsbegriff oder auch man zugrunde legt. Aber wenn man sich diesen sehr schillernden Anti-Aging-Markt anguckt, dann finden sich auch Dinge, die ganz explizit darauf anspielen. Also es gibt eine Firma, die God-Energy-Pillen herstellt, die quasi Anti-Aging-Effekte haben soll. Also ja, wo jetzt schon assoziativ sehr nahe liegt, dass das mit solchen, so eine Auseinandersetzung mit solchen Themen auch ist eben radikal säkularisiert und individualisiert.
Sie haben Frau Schindler eben angesprochen, Endlichkeit, das hat was damit zu tun, dass wir darüber auch Sinn auch für unser Leben auch bekommen. Und hat Michaela Arndt geschrieben und sie sagt, hätten wir ein ewiges Leben, wäre uns vieles im jetzigen Leben nicht so kostbar, weil es dann egal wäre, ob wir den Freund besuchen, die Reise unternehmen und so weiter. Also dass in dieser Endlichkeit auch dann wiederum auch eine Kostbarkeit drin liegt. Frau Damm, möchten Sie gerne an dieser Stelle noch was ergänzen?
Ja. Also es wird offensichtlich wirklich ein Bogen gemacht um einen Punkt. Und zwar ist es so, dass wir auch, wenn wir auf unser Ende zugehen, uns mit den Dingen beschäftigen, also wenn wir das wollen, wenn wir ein Sterben bewusst haben wollen, müssen wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, die wir im Leben getan haben. Und Meine Wahrnehmung ist, dass wenn Menschen Dinge in ihrem Leben getan haben, und das wird mich genauso angehen und geht vermutlich mich auch jetzt schon an, dann müssen wir auch Dinge angucken, die wir nicht gut gemacht haben. Und da fehlt mir ein Teil, also da wird auch jetzt in dem Gespräch immer noch ein Bogen drum gemacht. Es hat auch für das Hiesige etwas, also für das Leben, das wir vor uns haben, immer etwas zu tun damit, dass wir ein Ende vor uns haben. Und zwar schon im Jetzigen, nicht erst, ob wir danach weiterleben oder nicht weiterleben werden, was wir niemals vorher ergründen können, sondern auch im Jetzigen. Und für mich ist auch die Frage, ich habe ja auch in der Gesellschaft immer, also mehr oder weniger, eine Aufgabe für andere. Und wenn ich jetzt ein langes altes Leben vor mir habe, wie viel habe ich dann noch mit Gesellschaft zu tun, an die ich weitergeben kann? Ich will mal das physiologische Auslassen, das ist natürlich auch nicht sehr sinnvoll ist, Leben auf der Erde zu versammeln.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben noch 4,5 Minuten. Deswegen herzlichen Dank auch für diese Impulse, die Sie uns auch gegeben haben, die wir sicherlich jetzt nicht ganz klären können. Herr Grünke, hier Daniel Körner hat uns geschrieben und die Frage an Sie, ist das nachvollziehbar? Er sagt, ist es nicht purer Egoismus, mit allen Mitteln länger leben zu wollen? Muss nicht auch rechtzeitig Platz gemacht werden für nachfolgende Generationen, um diesen auch ein Leben in gesunder und intakter Natur zu ermöglichen? Fragen, mit denen Sie als Biologe was anfangen können?
Ich denke, es ist durchaus natürlich eine berechtigte Frage. Ich meine, es ist auch nicht so, dass, wie schon angesprochen, dass wir gehen nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit Leute unsterblich werden. Und ich glaube, es wurde auch vorher schon angesprochen, dass es natürlich wichtig ist, dass Leute auch im Alter noch eine Funktion einnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann nur noch zu Hause vorm Computer sitzt und vielleicht im Internet surft oder so, sondern es geht halt schon darum, und das sieht man auch zum Beispiel in Kulturen wie in Japan, wo die Leute heute schon im Durchschnitt älter sind als hier, dass es da teilweise schon normal ist, dass man, nachdem man in Rente geht, dann noch eine neue Profession aufnimmt. Also es ist schon so, dass man natürlich dann immer noch in die Gesellschaft eingebunden ist und auch eine Funktion hat, was natürlich auch familiär sein kann, dass man sich um seine Enkel oder Urenkel kümmert. Also das sind natürlich Sachen, die wichtig sind.
Herr Grünke, wir haben jetzt noch 3 Minuten, deswegen ganz zum Schluss auch aus Ihrer Sicht. Was kommt in dem Bereich, für den Sie zuständig sind, in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns zu? Wird es da eine weltweite Industrie geben? Werden die Angebote sich potenzieren in den nächsten 1,5 Jahrzehnten?
Ich denke schon, dass es eine Industrie geben wird, die nicht unbedingt Produkte vertreiben wird, die auch wirklich funktionieren, sondern wie gesagt, da gibt es auch viele schwarze Schafe in dem Bereich. Aber es werden bestimmt in dem Zeitraum Medikamente entwickelt, die zumindest bestimmte Teilaspekte des Alterns positiv beeinflussen werden.
Frau Spindler, wie wollen Sie auch als Soziologin darauf reagieren?
Ich denke, dass eine Sache, die das zeigt, ist, dass man jetzt von der Forschung her gedacht, das Altern immer interdisziplinär betrachten muss. Also einen interdisziplinären Dialog eben mit Biowissenschaftlern, die sich mit dem Altern beschäftigen, aber auch Alterssoziologen und Psychologen und eben auch alten Menschen selbst. Also dass es eben nicht die Aufgabe allein sein kann von Biowissenschaften, die Lösung für das Altern zu finden, sondern da müssen alle ran. Und da müssen wir auch lernen, anders zu forschen als bisher.
Haben Sie den Eindruck, dass wir auch als Gesellschaft begriffen haben, was da auf uns zukommt und dass wir da auch eine Debatte, eine ethische Debatte auch führen müssen?
Auf jeden Fall, ja. So wie heute mittendrin, genau diese Fragen, wie wollen wir im Alter leben? Welche Prioritäten setzen wir?
Herr Grünke, nochmal mit Blick auf das, was Sie machen. Wann wird man denn aus Ihrer Sicht so weit sein, dass man sagt, das, was wir jetzt an Labortieren machen, das werden wir irgendwann auch mal am Menschen auch entsprechend auch erforschen? Ist dieser Schritt relativ nah aus Ihrer Sicht?
Also es gibt zumindest auch in erster Linie in den USA, aber es gibt schon die ersten Studien, wo man versucht, Sachen, die man in den Labortieren zeigen konnte. Wir hatten ja schon die Metformin-Studie angesprochen, aber es gibt auch Studien mit diätischen Behandlungen, wo man wirklich guckt, funktioniert das auch im Menschen. Und natürlich sind da die Zeiträume deutlich länger. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man in 5 oder in 10 Jahren da schon die Antwort hat. Aber innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre, denke ich, wird man da Antworten bekommen.
Brauchen wir da, die Frage habe ich auch an Frau Spindler gestellt, brauchen wir eine ethische Debatte an dieser Stelle?
Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was Frau Spindler angesprochen hat mit der Zusammenarbeit, dass es interdisziplinär sein sollte, denke ich, ist genau der richtige Ansatz.
Das nehmen wir als Schlusswort für die heutige Ausgabe der Lebenszeit. Länger jung bleiben, lassen sich Alterungsprozesse beeinflussen? Unser Thema heute. Ich danke mal meinen beiden Gästen. Ich danke Ihnen für viele Hinweise, Anregungen, Fragen zu diesem Thema. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.